Herzlich willkommen zum Erfolgsoffensive Podcast, meine Lieben. Heute geht es um ein sehr wichtiges Thema, wenn wir über Lebenserfolg sprechen. Und zwar über das Thema Geld geht es heute. Und da habe ich einen ganz speziellen und ganz, ganz tollen Interviewgast heute bei mir. Und zwar den Sven Lorenz. Sven Lorenz ist ein ganz außergewöhnlich erfolgreicher Vermögensverwalter in Deutschland und betreut Superreiche, so kann man das, glaube ich, tatsächlich auch sagen. Und wie er da hingekommen ist, was diesen Beruf besonders macht und was wir auch von ihm lernen können, auch wenn wir selbst vielleicht noch nicht superreich sind, Olle, aber werden wollen, das lernen wir jetzt von ihm. Lieber Sven, danke dir, dass du dir die Zeit nimmst. Herzlich willkommen im Erfolgsoffensive Podcast.
Ja, lieber Steffen, ganz, ganz lieben Dank für die Einladung. Jetzt hast du die Latte aber echt hochgehangen. Mit was kannst du alles lernen in diesem Podcast? Ich glaube, wir haben 45 Minuten. Ich bin gespannt, ob ich dieser Herausforderung tatsächlich gewachsen bin. Aber lass uns loslegen.
Ja, super. Ich glaube, einiges kriegen wir auf alle Fälle auf die Reihe. Genau, du betreust als Vermögensverwalter tatsächlich sehr reiche Menschen. Das heißt, es gibt nur einen kleinen Kreis von Menschen, die du betreust im Bereich der Vermögensverwaltung. Also nicht mehr den 0815 Standardmenschen, der sagt, Mensch, ich habe hier 10.000 Euro, was mache ich denn damit? Sondern du betreust eine ganz spezielle Klientel. Jetzt würde es mich interessieren, was sind das für Menschen und wie kommt man zu so einem außergewöhnlichen Job? Was muss man dafür können? Wie ist denn da die Reise dahin gewesen?
Okay, dann möchte ich am Anfang natürlich gern versuchen, auch bevor hier ein Klischee entsteht, das gleich auseinanderzunehmen bzw. zu entkräften. Es gibt für mich keine 0815-Menschen, im Sinne von, die haben jetzt weniger Geld und sind deswegen jetzt irgendwie nicht interessant. Mhm. Die Zielgruppe, die ich mir rausgesucht habe, das hat natürlich was mit der Qualifikation zu tun, zu der wir gleich nochmal sprechen, aber eben auch einfach zu dem Thema Effizienz und eben dem Thema Netzwerk. Ja, wenn ich mich um 50 Kunden kümmern kann, die viele, viele Millionen schwer sind, dann haben wir sowohl meine Kunden als auch ich in Bezug auf Zeit und Erfolg und in dem, was wir da gemeinsam auf die Beine stellen können, einfach viel, viel mehr Freiheitsgrade und viel, viel mehr an Hebel, als wenn ich 1.000 Kunden betreue in einem viel kleineren Segment. Das ist die einfache Logik dahinter, die man sich im Übrigen ja überlegt, bevor man ein Business startet. Aber du hast ja gefragt, wie bin ich dazu gekommen? Was steckt da so dahinter? Ja, ich bin ganz normal gelernter Bankkaufmann und habe auch viele, viele Jahre in einer großen deutschen Bank gearbeitet, war da sehr erfolgreich im Verkauf, im Vertrieb, habe von Anfang an nach meiner Ausbildung direkt im großen Unternehmenskundengeschäft meine ersten unternehmerischen beziehungsweise beratungstechnischen Erfahrungen gesammelt und dafür bin ich heute extrem dankbar, weil da habe ich von Anfang an keine Angst vor großen Zahlen gehabt. Also ich habe da regelmäßig jeden Tag mit irgendwie so 10 Millionen, 15 Millionen, 20 Millionen rumhantiert. So ein Ticket im Sinne von, lieber Herr Lorenz, wir würden da mal gern 20 Millionen anlegen für 10 Jahre oder wie auch immer. Das war also tagtägliches Geschäft. Und insofern waren solche großen Beträge für mich wie so 100 Euro für einen Otto-Normalverbraucher. Nennen wir es mal so. Und dafür bin ich heute extrem dankbar, weil ich viele, viele Menschen kenne, die bei großen Zahlen zurückschrecken und irgendwie gefühlt für die plötzlich eine völlig andere Form von Verantwortung da ist, nur weil der Betrag eben 3 Nullen mehr hinten dran hat, was de facto aber nicht so ist.
Ja, wenn ich gleich eine kurze Zwischenfrage interessehalber stellen darf, weil jemand, der jetzt in so extremen Dimensionen anlegt, den kriege ich auch ich nicht jeden Tag vor die Flinte. Deswegen interessiert mich das, wenn du jetzt einen Menschen vor dir hast, der 20 Millionen anlegen möchte mit dir und du einen daneben hast, der, sage ich mal, 20 oder 40.000 anlegen möchte, unterscheiden sich da die Strategien im Wesentlichen zwischen diesen beiden Personen oder ist nur der Betrag was anderes?
Ja, die unterscheiden sich schon dramatisch, ja, das darf ich so sagen. Das Ziel der beiden Menschen vielleicht nicht, wobei auch könnte man schon so sehen. Aber ich glaube, da kommen wir gleich nochmal ein bisschen intensiver drauf, was da so die Zielstellungen von Menschen sind, die viel, viel Geld haben. Oft wird ja gedacht, so, die wollen immer noch viel, viel mehr haben, aber eigentlich hat das teilweise auch völlig andere Dimensionen. Also Warum? Ich würde nochmal anschließen, damit da das sozusagen auch eine runde Geschichte wird. Wie kam es dann dazu, eine eigene Firma zu gründen? Das hat einfach was damit zu tun. Ich war viele, viele Jahre in der Bank als Spezialist aktiv, habe dann auch in verschiedensten Funktionen als Führungskraft gearbeitet, bis hin dann zum Top-Management in der Verantwortung für Vertrieb in einem großen Flächengebiet und habe eben auch das Sterben der Spezialisten begleitet in der Bank. Das heißt also, die Banken verdienen seit vielen Jahren kein Geld mehr. Die Banken sind dazu aufgebrochen, ausschließlich, zumindest zum größten Teil ausschließlich, Standardprodukte für die Kunden bereitzustellen. Das hat natürlich was mit Kosteneffizienz zu tun. Das hat was mit Beratern zu tun, die teuer ausgebildet werden müssen, die je nach Spezialisierung gegebenenfalls auch extrem teuer sind. Also haben Banken in den letzten Jahren dramatisch auf das Thema Generalist umgestellt, also der typische Bauchladenverkäufer. Und das sorgt in aller Regel dafür, dass Kunden eigentlich, obwohl sie alle individuelle Bedürfnisse haben, nur noch standardmäßig abgefiedelt werden, ja, um das mal so brutal zu formulieren. Mhm. Und das ist ein Umstand, mit dem konnte ich dann irgendwann nicht mehr leben, weil ich mit Leib und Seele Spezialist war, mit Leib und Seele für Individualität stehe. Und natürlich über die verschiedenen Funktionen in meiner beruflichen Karriere eben auch ein riesengroßes Netzwerk aufgebaut habe, wo Spezialisten untereinander stark auch voneinander profitieren konnten. Und irgendwann ist es dann so, wenn dein moralischer Kompass dann permanent irgendwie von der Nordnadel weggeht, dann stellst du fest, es ist nicht mehr meine Welt und du musst eine Entscheidung treffen. Die habe ich mir nicht leicht gemacht, Steffen, muss ich sagen. Wenn du sechsstellig verdienst und das ziemlich gut und auch sehr auskömmlich, ohne dass du jetzt überlegen musst, dass das irgendwie demnächst schlechter wird, dann kannst du dir ungefähr vorstellen wahrscheinlich, wie groß der Schmerz auf der anderen Seite sein muss, wenn du eine Entscheidung triffst, du machst jetzt dein eigenes Business und startest mit 42 nochmal komplett bei null.
Gab es mal den Punkt, wo du das bereut hast? Also so eine kurze Phase, wo du sagst, oh, ich weiß nicht, ob das so richtig war, vielleicht hätte
also
ich doch nochmal
zurückgehen sollen? Kann ich komplett verneinen. Es gab den Moment, den, glaube ich, viele erfolgreiche Unternehmer haben, hätte ich noch viel früher angefangen. Das war tatsächlich so eine Erkenntnis. Das hat aber auch was mit mir als Mensch zu tun. Also ich bin prinzipiell ein positiv ausgerichteter Mensch. Ich habe viel, viel Kreativität. Ich bin begeisterungsfähig, sowohl für meine eigenen Ideen als auch für die Ideen von anderen. Und so suche ich in all den Dingen, die mir begegnen, immer die Chance und nicht das Gegenstück. Und das ist so auch mein typischer Treiber durchs Leben und durch meinen beruflichen Erfolg. Und der zweite Teil deiner Frage, gibt es denn jetzt Unterschiede zwischen den Menschen, die viel, viel Geld haben und die wenig Geld haben? Da muss man vielleicht auch nochmal zwei teilen. Es gibt ja die Menschen, die viel Geld haben und hart dafür gearbeitet haben. Und das sind in aller Regel die auch extrem dankbaren Kunden, weil die den Wert eines Euros von Anfang an schätzen gelernt haben, weil die irgendwann auch mal, man sagt das so unternehmerisch, Dreck fressen mussten, um zu erkennen, was für Stellschrauben müssen die bewegen, um ihren Erfolg auch auf die richtige Schiene zu setzen. Ja, also es ist nicht so, dass jeder als Unternehmer ja irgendwie hier mit einem goldenen Löffel im Mund geboren wird. Viele der Kunden, die ich habe, sind tatsächlich durch verschiedene Täler der Tränen gegangen, bis sie ihren unternehmerischen Erfolg auf dem Niveau hatten, wie sie ihn jetzt haben. Und das sind also keine Menschen, die irgendwie herkommen mit irgendwelchen Allüren und zu dir sagen, hey, mach mal und du bist jetzt hier sozusagen nur Dienstleister und Erfüller. Nein, die Menschen diskutieren teilweise auch echt intimste Probleme mit dir, die was damit zu tun haben, wie sie ihre finanziellen Sachen ausrichten. Ja, da geht es um familiäre Streitigkeiten, da geht es um Kinder. Nicht jedes Kind eines reichen Menschen, könnte man jetzt so sagen, ist auch besonders gut gelungen. Ja, klingt jetzt bestimmt dramatisch, ne? Aber so, du kennst die Geschichten, ne? So Kinder, die wohlbehütet aufwachsen, neigen gegebenenfalls auch mal dazu, absolut über die Stränge zu schlagen. Und da können Eltern machen, was sie wollen. Wenn die Kinder dann irgendwie aus der Reihe tanzen, dann ist es häufig hart zu akzeptieren, dass das irgendwie, dass man da nichts dagegen tun kann. Auch solche Sachen spielen eine Rolle. Aber das Hauptthema dieser Kunden ist bei mir, dass sie irgendwann im Leben eben die Feststellung getroffen haben oder die Entscheidung getroffen haben, ich möchte finanziell unabhängig sein. Und dafür möchte ich ganz hart arbeiten. Und ich möchte irgendwann in der Lage sein, von den Erträgen meines Geldes, was ich mir über viele Jahre zusammengespart habe oder was ich mir über viele Jahre hart erarbeitet habe, von diesen Erträgen meines Kapitals leben zu können.
Und es ist Freiheit eines der Hauptmotive dieser Klientel?
Ja, unbedingt. Finanzielle Unabhängigkeit ist das Hauptmotiv der meisten meiner Kunden.
Aber das ist interessant, weil man sagen würde, ja gut, jetzt jemand, der zu dir kommt und 10 Millionen anlegen will, der ist doch frei. Ist das eine Fehlannahme?
Es kommt immer darauf an, wie du frei definierst. Ne? Frei, Geld ist nicht immer Freiheit. Ne? Mhm. Sondern frei, wenn du 10 Millionen anlegst, du hast aber ein Unternehmen mit 500 Angestellten und du bist in der Verantwortung für Familien, für Einkommen. Ja? Du kannst nicht einfach hergehen und sagen, na gut, völlig emotionslos verkaufe ich jetzt mein Unternehmen an irgendjemanden, der da hier bietet, auf das Risiko hin, dass der das Unternehmen auseinandernimmt, nur weil er vielleicht eine besondere Affinität zu einem Wettbewerber hat. Mhm. Da spielt das Thema Verantwortung für das, wo man herkommt, eine extrem große Rolle. Und in diesem Zusammenhang muss ich sagen, lerne ich auch immer wieder Menschen kennen, die in ihrer Verantwortung für andere einfach viel, viel größer sind und viel, viel weiter sind als der größte Teil unserer Gesellschaft. Und genau die Menschen machen es sich am Ende aber schwer, weil da gehört natürlich auch Loslassen ein Stück dazu. Also nur weil du mehrere Millionen auf dem Konto hast, musst du nicht zwingend frei sein. Aber finanzielle Unabhängigkeit ist natürlich schon nochmal eine andere Baustelle. Also dir keine Sorgen darüber machen zu müssen, ob du deine Arbeit machst, weil du es musst oder weil du es einfach gerne tust. Das ist ein Hauptmotiv. Mhm. Mhm. Und da bauen wir halt für diese Kunden Strategien, wo sie aus den Erträgen ihrer Kapitalanlage leben können, ohne dass das Kapital selber in irgendeiner Form dabei angegriffen werden muss. Mhm. Und das ist in aller Regel für die meisten schon mal ein tolles Ziel. Und ich glaube, für die meisten auch umsetzbar. Ja, wir haben auch andere Kunden, die hergehen und sagen, da fangen wir gerade an übrigens, da haben wir jetzt gerade so einen Testlauf. Das ist extrem spannend. Ich bin da gerade mit 5 Kunden am Start, was total viel Spaß macht, die gesagt haben, Sven, ich will mal irgendwann 7-stellig werden von meinem Vermögen und ich möchte irgendwann mal den entspannten Luxus haben, aus meinen Erträgen leben zu können. Und dieses Ziel möchte ich zu einem bestimmten Zeitpunkt in meinem Leben erreicht haben. Und hier haben wir gerade sowas wie eine kleine Mastermind. Und machen da gerade die gemeinsamen Schritte hin. Und das ist nicht nur Geld anlegen, sondern das ist natürlich auch Mindset, das ist unternehmerische Grundeinstellung, das ist, wie baue ich mein Business, wie erweitere ich das. Und dort ist es eben halt das erklärte Ziel, ein bestimmtes finanzielles Niveau zu erreichen, was man haben muss oder haben sollte, um den aus heutiger Sicht nötigen Lebensstandard zu erwirtschaften. Sagen wir es mal so.
Hat das auch was mit Technik zu tun? Also sage ich mal, unabhängig vom Mindset, dass ich sage, okay, muss ich dafür dann auch ein bisschen Zeit investieren am Tag, um, sage ich jetzt mal, dieses Kapital auch arbeiten zu lassen? Oder also ist das ein bisschen aktiv oder ist das komplett passiv? Also lege ich das Geld auf gut Deutsch gesagt einmal an und freue mich dann irgendwann hoffentlich drüber oder muss ich ein bisschen damit arbeiten auch? Bei deiner Strategie also jetzt, wo du sagst, das ist auch für Leute, die jetzt noch nicht sehr vermögend sind, die sich dahin entwickeln wollen?
Also in aller Regel geben uns die Kunden ein Mandat. Mhm. Und das Mandat befähigt uns dazu oder erlaubt es uns, ohne Abstimmung mit dem Kunden in seinem Interesse das Vermögen zu managen.
Okay.
So. Und in Abhängigkeit der Größe des Vermögens und der Zielstellung, die unsere Kunden uns vorgeben, bauen wir dann entsprechende Portfoliostrukturen zusammen. Mhm. Die einerseits zum Beispiel durchaus noch steuerlich motiviert sein können. Ja, also der Kunde, der sagt, ich habe jetzt noch eine Menge Zeit, will mein Kapital jetzt arbeiten lassen, will auch keine Steuern auf Erträge zahlen, hätte den Zinseszinseffekt gern voll mitgenommen und habe, wie gesagt, noch gut Zeit. Da kann man natürlich auf der steuerlichen Seite gut was gestalten. Dann gibt es Menschen, die sagen, nee, ich bin jetzt 60, ich habe jetzt gerade meine Unternehmen verkauft, ich habe jetzt 5 Millionen, bitte legt es so an, dass ich regelmäßig Ertrag daraus generiere, das Geld soll nicht unbedingt weniger werden und ich möchte das sozusagen meine Erben dann auch sich über ein entsprechendes Portfolio freuen können und auch die noch sehr entspannt von den Erträgen meines Kapitals leben können. Und im besten Falle soll es noch wachsen. Ja, so, das ist so ein Thema. Und von daher ist es schon sehr unterschiedlich, mit welchen Motiven unsere Kunden auf uns zukommen und wie wir dann die entsprechende Struktur wählen. Aber in aller Regel sind wir eher passiv veranlagt. Also wir stehen für fokussiertes Investment auf der Value-Seite. Also wer jemals im Leben von euch Warren Buffett gehört hat, also wem der Name was sagt, und ich glaube, da gibt es kaum jemanden auf der Welt, der sich mit Geld beschäftigt, der diesen Namen nicht kennt. Warren Buffett ist halt ein Typ, der sehr, sehr ausgewogen investiert. Der guckt sich Unternehmen an, der guckt sich auch ganz, ganz viele Unternehmen an, übrigens, die er nicht kauft. Einfach um rauszufinden, ob die Unternehmen es wert sind, gekauft zu werden. Also man kann sagen, unser Portfolio-Management-Team beschäftigt sich den ganzen Tag damit, Aktien zu finden, Aktien herauszufinden, herauszukristallisieren, die ein gutes langfristiges Investment darstellen, die aus heutiger Sicht einen guten und einen fairen Preis haben, um sie überhaupt zu kaufen, deren Story quasi unendlich ist, deren Wertschöpfungskette unendlich ist. Also nehmen wir mal das Beispiel Mobilität, nehmen wir mal das Beispiel Nahrung, Energie, Mobilität hatte ich schon gesagt, Kommunikationstechnik etc. Also es gibt eine ganze Menge Branchen und Themen, die uns Menschen ein Leben lang begleiten werden, die quasi unendliches Geschäft zur Verfügung stellen. Und in solche Sachen gucken wir. Und wir gucken uns natürlich auch sehr genau an, wie ist die Wertschöpfungskette der Unternehmen in der Vergangenheit gewesen? Gibt es ein regelmäßiges Wachstum bei Erträgen, bei Dividenden, bei Gewinnen und Umsätzen? Passt das Management? Ist es eher eine Söldnertruppe oder ist es tatsächlich echt ein Management, was am Unternehmenswachstum interessiert ist und eine ganze Menge andere Kennziffern dazu? Und erst wenn wir dann zu der Erkenntnis kommen, dass diese Unternehmen tatsächlich einen Wert besitzen, zu dem wir sagen, ja, bei dem Wert würden wir das Unternehmen kaufen, dann schlagen wir zu. Und das kann auch durchaus sein, dass uns ein Kunde heute 5 Millionen gibt und wir investieren das Kapital erst in einem halben Jahr. Oder der Investitionsprozess dauert vielleicht sogar 12 Monate, weil wir eben nicht einfach nur blindlings das Kapital investieren, sondern es muss einen Sinn ergeben.
Und das meinst du mit dem fokussierten, oder das ist dieser Fokus, das entscheidende Rezept?
Komplett. Genau. Also wir investieren komplett value-orientiert. Also wir machen kein Trading, wir machen keine wilden Experimente. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir sehr erfolgreich mit dem für unsere Mandanten unterwegs sind, was wir am besten können. Und das ist Value-Investing. Damit sind wir halt in der Lage, ja, ich darf das mal so sagen, in einem funktionierenden Markt, muss man jetzt mal so an der Stelle sagen, in einem funktionierenden Markt, durchaus das Vermögen unserer Kunden aller 7 bis 8 Jahre zu verdoppeln. Und das will schon was heißen.
Ist das, Zwischenfrage, ist das, also das heißt, das bedeutet ja zwischen 10% und 15% irgendwas ist das, was ihr da erreichen könnt, langfristig oder mittelfristig? Ist das was, wo ihr erreichen könnt, jetzt nur wenn man mit Millionen hantiert, oder ist das was, wo ihr das auch erreichen könntet, wenn man mit Tausenden oder Zehntausenden hantiert? Ist das unabhängig davon?
Naja, sagen wir es mal so, du hast natürlich, je größer die Beträge sind und so länger sie dir zur Verfügung stehen, hast du einfach mehr Freiheitsgrade im Umgang mit dem Kapital. Ich gebe dir mal ein Beispiel, das trifft es sehr, sehr deutlich. Du erinnerst dich wahrscheinlich an das Jahr 2008, als die Finanzmärkte gecrasht sind und alle möglichen Menschen in schwerster Panik, die irgendwie investiert waren, ihr ganzes Geld aus dem Fenster geschmissen haben und gesagt haben, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Ja. Das sind die Menschen, die heute die Verlierer dieser Finanzkrise sind. Warum? Weil jeder, der ein bisschen die Märkte über die letzten 30, 40, 50 Jahre beobachtet hat, der die vielleicht auch selbst miterlebt hat, die Krisen, die es da so gab, konnte immer wieder feststellen, nach einem Tief gibt es auch wieder ein Hoch. So. Und wenn man jetzt bestimmte Krisen auch sieht, dass sie sich andeuten, dann triffst du wahrscheinlich nie punktgenau, aber du kannst zumindest Entscheidungen treffen, die dafür sorgen, dass du eben dein Portfolio mal eine Zeit lang auf Cash legst. Also wer clever agiert hat zum Beispiel, der konnte die Krise kommen sehen, 2008. Mhm. Und wenn man da gesagt hat, keine Ahnung, wer 2007 zum Beispiel schon gesagt hat, ich gehe jetzt mal in Cash mit einer größeren Position, der hat natürlich 2008 verdammt viel Spaß gehabt, weil der in den fallenden Markt natürlich intelligenterweise reingekauft hat. Der hat mit dankbaren Händen all das genommen, was die Leute weggeschmissen haben, in dem Wissen, dass es nach 2008 doch wieder hochgeht. So, und wenn du heute siehst, 2008 hatten wir, wo wir herkamen, damals einen DAX von roundabout 8.000, wenn wir mal beim DAX bleiben jetzt an der Stelle, ja, ging runter auf 3.000 und heute steht er irgendwie so rund um die 13.000. Da siehst du mal, was da innerhalb von 8 Jahren, 9 Jahren für eine Dynamik entstanden ist. Und wenn du dann so bei 3.000 gekauft hast oder bei 4.000, 5.000 gekauft hast, wo alle anderen irgendwie panisch das Geld aus dem Fenster gehauen haben, dann hast du gesehen, was da für eine Chance im Markt besteht. Das ist intelligentes Investieren. Und dazu musst du natürlich auch ein paar Entscheidungen treffen, auch manchmal gegen den Kunden. Ne? Wenn dein Kunde sagt, warum habt ihr denn jetzt verkauft, warum geht denn jetzt in Cash, der Markt geht doch bestimmt noch eine Weile, dann musst du dem Kunden halt auch von vornherein erklären können, dass manche Entscheidungen durchaus eine längerfristige Wirkung haben. Und deswegen sind wir froh, wenn uns unsere Kunden natürlich ein vertrauensvolles Mandat geben und wir von vornherein auch klar darin sind, dass wir die Entscheidung fürs Vermögen treffen können. Nur dann kannst du auch solche Erfolge erzielen. Was ja nicht heißt, dass du immer auf der Welle der Krise reiten musst. Ja, du kannst ja auch gut investieren in einem Markt, der sich permanent nach oben entwickelt.
Das ist ja auch wichtig. Wo siehst denn du die Entwicklung der Zukunft? Das hast du ja schon selber gesagt, der DAX steht mittlerweile bei ca. 13.000, erreicht eigentlich immer wieder neue Höchstmarken. Wo geht denn das hin? Ist es so, dass es langfristig, also über 10, 15 Jahre gesehen, nach wie vor tatsächlich einfach weiter wachsen wird, weil auch die Wirtschaft weiter wächst? Oder was siehst du denn aus deiner Sicht, wo das hingeht?
Ja, also ich persönlich bin für die nächsten 8 bis 10 Jahre immer noch sehr, sehr bullisch. Das heißt also, ich glaube, dass wir noch ein paar richtig gute Börsenjahre vor uns haben, was nicht heißt, dass wir nicht zwischendurch mal die ein oder andere Krise kriegen oder die ein oder andere Korrekturphase erleben. Das ist ein völlig normaler, sich selbst bereinigender Prozess. Die Frage ist halt immer, und das ist das, was viele eben sozusagen ausklammern, wo bist du investiert? Weil du musst dir ja so vorstellen, Steffen, in jeder Krise, in jedem fallenden Markt gibt es ja auch immer wieder Gewinner. Ja, die Frage ist nur, hast du die? Ja, deswegen bin ich zum Beispiel überhaupt kein Fan von ETFs. Ne? Okay. Also es gibt eine ganze Menge Menschen, die mich regelmäßig fragen, Mensch Sven, hier ETF, was hältst du denn davon? Ein ETF funktioniert so lange gut, wie der Markt nach oben geht. Ja? Mhm. Weil der ETF ist ja nichts anderes als das Abbild eines Durchschnitts von dem Index. Mhm. Ja, wenn du das mal so platt sagen willst. So. Ja, und du kaufst damit die Top-Performer eines Index, du kaufst aber auch die absoluten Low-Performer und du kaufst die graue Masse mittendrin. So. Mhm. Was wäre aber eigentlich viel cooler? Ja, wahrscheinlich, wenn du sagen könntest, okay, ich finde in aller Regelmäßigkeit die Top-Performer in den verschiedensten Märkten dieser Welt und halte die so lange, wie sie ein entsprechendes Entwicklungspotenzial haben. Und wenn das ausgeschöpft ist, dann trenne ich mich eben halt von diesem einen Wert und habe aber sozusagen im Hintergrund schon wieder 4, 5 andere Unternehmen identifiziert, die gerade am Anfang ihrer besonderen Wertschöpfungsmöglichkeiten stehen, die das über einen sehr langen Zeitraum in der Vergangenheit schon gezeigt haben. Und dann switche ich sozusagen diesen Wert in eine andere Aktie. Das mache ich aber eben nicht tagtäglich, weil das erstens unter Kostenaspekten, zweitens unter Dividendenaspekten nicht sexy ist. Unsere Kunden wollen Erträge, die wollen keine Trading-Erträge haben, sondern die wollen wirklich dauerhafte Erträge sehen. Und das macht am Ende intelligentes Investieren aus. Das ist das Fazit, was du bringen kannst. Und wenn du vorhin gefragt hast, gibt es auch die Möglichkeit mit kleineren Beträgen? Ich habe ja seit September einen Podcast draußen, Richtig Reich heißt der. Und in dem habe ich mir dieses Thema sozusagen aufgebaut und aufgenommen, finanzielle Bildung zu vermitteln. weil für dich ist das ja in deinem Millionärs-Mindset, was du ja auch mit den Menschen besprichst, ja ein grundlegendes Thema. Finanzielle Bildung wird uns genauso wenig vermittelt wie unternehmerische Grundskills. Du kriegst in der Schule eben nichts mitgegeben im Sinne von, wie machst du denn für dich selber mal eine Bestandsaufnahme deines Vermögens? Wie baust du dir einen Plan auf, wo du mal hin willst? Ja, das kriegst du nicht mit. Und wenn du nicht gerade ein Elternhaus hast, was diese Hausaufgaben schon gemacht hat, dann wirst du auch dort nicht besonders gut versorgt. Das ist einfach eine Tatsache. Und wir sind halt angetreten, um Menschen einfach viel, viel mehr Einblick in die Möglichkeiten zu geben, wie sie sich finanziell weiterentwickeln können. Und dafür bedarf es eben halt aber einer bestimmten Grundeinstellung und bestimmter Kenntnisse. Und nur wenn du die hast, kannst du auch Entscheidungen treffen, wie auch immer die aussehen. Ob das jetzt ein Produkt ist, was du dir kaufst, ob das eine Strategie ist, die du entwickeln willst. Du brauchst aber erstmal Know-how. Ohne das läuft's nicht. Ansonsten bist du ja auch ein ganz schnelles Opfer all derer, die da draußen sozusagen wie Rattenfänger unterwegs sind und sich versuchen, auf Kosten der Menschen, die leichtgläubig sind, zu profilieren. Ja, das Internet ist voll von solchen Offerten.
Okay. Ja, interessant. Also dein Podcast Richtig Reich, den verlinken wir natürlich auch hier unten in den Shownotes. Also kann ich jedem nur empfehlen, da reinzuhören und da die eigene finanzielle Bildung mal auf Vordermann zu bringen. Das ist auf alle Fälle eine gute Geschichte. Was bei dir jetzt schon auch sehr gut rüberkommt, finde ich, ist also schon dieses Thema, also du hast ja vorhin auch diese Fokussierung genannt, in Bezug jetzt auch auf die Auswahl des Portfolios und so weiter, aber ich glaube auch die Fokussierung tatsächlich auf den Menschen, auf den Kunden. Deswegen hast du dich ja damals auch entschieden, eben nicht die Masse abzufertigen, sondern gezielt mit einem kleinen exklusiven Kundenkreis zu arbeiten, weil du auch fokussiert bist auf die Person tatsächlich und ihre Bedürfnisse. Ich stelle mir das auch so vor, dass wenn du dann so, ja, sage ich jetzt mal auch, ja, schon sehr wohlhabende Menschen auch betreust, ich weiß nicht, sind das Schauspieler, Sportler wahrscheinlich jetzt zum Teil auch Unternehmer, dass man solche Menschen, ich kenne die ja auch, ich berate die ja auch, wenn auch in anderen Bereichen als du, das sind sehr sensible Menschen auch teilweise, wo man auch einen außergewöhnlichen Service, eine außergewöhnliche Aufmerksamkeit für die auch teilweise braucht, weil sie die auch erwarten und auch erwarten dürfen. Hast du ein, zwei Anekdoten, wo du vielleicht sagst, da war mal was, da zeigt sich eigentlich so die Qualität meiner Arbeit oder auch das, was meine spezielle Arbeit mit meiner Zielgruppe, die ich betreue, was das auch für eine besondere Herausforderung und Anforderung auch mit sich bringt? Was ich jetzt von einem normalen Standard-Bankberater, ohne den jetzt klein zu machen, aber was sich von dem einfach unterscheidet, von einem 0815-Kundenberater?
Naja, zunächst glaube ich, muss deinem Gegenüber erstmal klar sein, dass du mitreden kannst. Also, dass du jetzt nicht irgendwie versuchst, die Ziele einer dritten Person zu erfüllen, sondern dass du tatsächlich daran interessiert bist, einen Mehrwert für den Menschen zu schaffen, der dir gegenüber sitzt, und das, weil du in der Lage bist, das auch für dich selbst auf den Weg zu bringen. Also Authentizität in dem, was du verkaufen willst, spielt da eine extrem große Rolle. Und wenn du fragst, was für Kunden haben wir, ja, das ist also sehr heterogen. Wir haben also vom Spezialarzt mit sehr großen Vermögenswerten über Unternehmer, die entweder aktiv im Unternehmen tätig sind oder die ihre Unternehmen erfolgreich verkauft haben, bis hin zu absoluten Top-Leistungssportlern, Profifußballern, Champions-League-Spielern, haben wir eigentlich ein buntes Potpourri an Kunden, wenn man das so nennen kann, deren besondere Erwartungshaltung Diskretion ist. Also die wollen, wie das in der Bank in aller Regel eigentlich üblich sein sollte, die wollen, dass man sehr diskret mit deren sozusagen mit deren Kundenverbindung umgeht. Die wollen also auch nicht, dass die irgendwo hinkommen, da bist du unterwegs. Und als Dienstleister in unserem Bereich musst du dir dennoch dieser Situation auch klar sein, dass du Dienstleister bist. Also du bist nicht deren Kumpel. Ja, auch wenn ich zu manchen meiner Kunden mittlerweile ein sehr freundschaftliches Verhältnis pflege, du bist nicht der Kumpel. Also das ist nicht irgendwie hier so Buddies, die mal abends gemeinsam ein Trinken gehen. Du bist da professionellster Dienstleister, den sie irgendwie nur, also den sie daraus deswegen auswählen, weil sie professionell sind. Und So eins meiner Beispiele ist total witzig. Ich hatte mal, ich habe einen Profifußballer bei mir im Team oder in meiner Kundschaft. Und der ist vor einigen Jahren durch einen Vereinswechsel umgezogen und wollte damals unbedingt eine neue Villa haben. Ja, und wie das halt so ist, auch Fußballer sind ja solvent und haben natürlich entsprechende Vermögenswerte über die Verträge, die sie sich sozusagen hart erkämpft haben und durch ihr Talent natürlich auch regelmäßig belegen, dass sie sie verdienen. Und damals habe ich dann die Frage vom Spielerberater gekriegt, Mensch, sag mal, kannst du hier mal eine Finanzierung auf die Beine stellen? Und ja, klar, man hat da so ein paar seine Kontakte, auch wenn Finanzierung nicht unser Main-Business ist. Und habe ich dann alles soweit organisiert. Und es musste allerdings, bezogen auf den Notarvertrag, damals sehr, sehr schnell gehen, dass wir sozusagen das Kapital bereitstellen. Nur sind Banken in aller Regel aber nicht schnell. Mhm. Ja, also es war klar, wir machen den Kredit mit der Bank und das funktioniert auch alles. Aber es war nicht klar, wann der Notartermin ist. Und bis zu diesem Termin musste allerdings das Geld dann auf dem Konto sein. Und jetzt kriegte ich von dem Spielerberater einen Anruf an einem Mittwochmittag. Hey Sven, es geht los. Am Montag nächste Woche muss das Geld auf dem Konto sein. Beim Notar, also auf dem entsprechenden Treuhandkonto. Ja, alles klar. In aller Regel kein Thema. Nun war aber der nächste Tag Christi Himmelfahrt. Da arbeitet kein Banker. Mhm. Ja, das heißt also, wir mussten dafür sorgen, dass Freitag der Kreditvertrag unterschriftsfähig zur Verfügung steht, damit sozusagen der Kunde dann auch mit seiner Unterschrift signalisiert, ja, ich möchte den Kredit haben. Mhm. Tja, jetzt hatte ich Freitag den Kreditvertrag tatsächlich in der Hand, was schon echt ein Novum war. Jetzt rufe ich den Spielerberater an und sage so, ich komme jetzt hier zu euch gefahren, es geht los. Und dann sagt er, nee. Der Spieler ist im Trainingslager für die Nationalmannschaft. Mhm. So. Da hast du nicht viel Fragen, weißt du? Das ist der nächste Schritt, den du machst, ist dann halt ein Ticket buchen und dann fliegst du durch halb Europa und sorgst dafür, dass du bei dem Spieler im Hotel antanzt, mit ihm gemeinsam dort den Kreditvertrag durchsprichst. Mhm. Was übrigens zu dem Zeitpunkt auch sehr witzig war, weil da gab es ja noch eine Sprachbarriere zu berücksichtigen. Und in diesem Sinne hast du ein bisschen Aufwand und ich saß dann sozusagen Montagmorgen um 7 im Büro, habe dann diesen Kreditvertrag in die Bank gefaxt und tatsächlich um 11 Uhr war das Geld für meinen Mandanten auf dem Treuhandkonto. Okay. Und das ist eine Erwartungshaltung, die also Kunden haben. Mhm. Mach es möglich. Mhm. Weil dafür hast du aber auch ein exklusives Netzwerk. Ja? Und dann kommt es eben vor, dass ein paar Monate später, weil du gehst da nicht aktiv zu so einem Fußballer und sagst so, sei mal so lieb und mach da mal in deiner Mannschaftskabine ein bisschen Werbung für mich. Wäre toll, wenn ich noch den einen oder anderen Kollegen von dir betreue. Ein paar Monate später kriegst du dann halt einen Anruf von einem anderen Spieler, der sagt, Mensch, du hast ja meinen Mannschaftskameraden geholfen. Ich habe jetzt folgende Situation und dann erklärt er dir ganz kurz und du hast eine Millisekunde Zeit, die Entscheidung zu treffen. Okay, ich komme runter, wir unterhalten uns und los geht's. Mhm. Also das ist ein extrem spannendes Geschäft, was auch besonders, in besonderer Weise auf Empfehlung zurückzuführen ist. Ja, ja. Also in aller Regel ziehst du nicht los. Wir haben, als wir gestartet sind, vor ein paar Jahren, hatten wir die Situation, dass wir natürlich auf viele Kunden, viele Kontakte aus unserem Netzwerk zurückgreifen konnten, mit denen wir dann in die geschäftliche Beziehung eingestiegen sind. Das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Und ja, ich muss sagen, toi, 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 wir machen bisher einen wirklich richtig guten Job. Unsere Kunden sind sehr zufrieden und deswegen gehen die eben halt tatsächlich von alleine los. Man mag es kaum glauben, es ist wirklich so. Und empfehlen anderen Menschen in einem ähnlichen finanziellen Umfeld unsere Dienstleistung und natürlich, wir haben auch so unsere Wunschkunden, ne? Und dann gucken wir, wer kennt wen und suchen natürlich dann auch den Kontakt über diese Kanäle, ja, das ist auch klar.
Okay, ja, interessant, ja, aber so sehr interessant, okay. Da jetzt ja die meisten Leute, die diesen Podcast hören, noch auf dem Weg zu deinem Wunschkunden sind und sich danach entwickeln wollen, hast du vielleicht in der Kürze der Zeit, die wir noch haben, so ein paar grundlegende Tipps erstmal. Wie baue ich denn das Fundament meines finanziellen Gebäudes? Also was sind die Basic-Dinge, die Leute haben sollten, die sie aber aus deiner Erfahrung einfach nicht haben und an denen es meistens scheitert, dass sie auf diesem Weg gar nicht kommen?
Ja, also ich glaube, das ist ein Mix aus dem, was du mit deiner in deinem Programm hast, mhm. dieses Thema Millionaires Mindset. Mhm. Das ist aber auch ein Teil, was ich in meinem E-Book für meine Kunden sozusagen zum Einstieg zur Verfügung stelle. Das ist dieses Thema nicht auf den Kopf gefallen, habe ich das genannt. Das hat einfach was damit zu tun, dass du als Mensch erstmal von so vielen Reizen umgeben bist. Ja, du bist von so vielen Erfahrungen geprägt, von so vielen Vorurteilen gesteuert. Und in deinem Leben gibt es so viel Müll. Aha, ja, aha. Müll, den du in deinem Kopf rumträgst. Dinge, die unerledigt sind, wo du dir die Frage stellst, wieso komme ich verdammte Axt nicht vorwärts?
Also das heißt ja, negative Glaubenssätze in allen möglichen Bereichen zum Thema Geld, aber auch zum Thema Aktien ist gefährlich und so weiter, oder?
Ja, nicht nur das, sondern eben tatsächlich, es gibt eine Schriftstellerin, die heißt Karen Kingston, vielleicht kennst du die auch, die hat ein Buch geschrieben, das heißt Feng Shui gegen das Gerümpel des Alltags. Ja. Das war mal irgendwann so eine Inspiration für mich, aus der hervorging, wie viel Mist in unserem Leben, den wir einfach nicht zu Ende bringen, ja, ob das jetzt irgendeine Reparatur ist, die wir vor uns herschieben, ob das Briefe sind, die wir nicht geöffnet haben, ob das Ordner voller alter Dokumente sind, die überhaupt nicht mehr aktuell sind. Also alles das, was so im energetischen Sinne unser Leben vollmüllt, von dem wir uns nicht befreien, oder Klamotten, die wir schon seit über einem Jahr nicht mehr getragen haben, ja, das ist schon mal so ein Baustein, mhm. ne, so befreie dich mal von all diesem ganzen Zeug aus deinem Leben, ja, was unnötigen Platz wegnimmt, was dir Energie klaut, sowas. Okay. Dann Vorurteile. Wie sehr prägen uns Vorurteile und wie sehr hemmen uns Vorurteile? Sorgen. Ja, Dale Carnegie, also der Meister des Themas Sorge, hat ein Buch geschrieben, Sorge dich nicht lebe, kann ich jedem Menschen nur empfehlen, lies das durch. Der beschreibt da drin wunderbar, dass wir Menschen uns zu einem großen Teil über Dinge Gedanken machen, die nie passieren. Aber wir nehmen uns so viel Lebensenergie mit dem Gedanken daran, dass etwas passieren könnte, dieses Was wäre wenn, ja, im negativen Sinn, dass oft dabei positive Gedankenansätze einfach auf der Strecke bleiben. Mhm. Und natürlich, wie du es gerade sagst, auch falsche Glaubenssätze. Wie bin ich auf die Welt losgelassen worden? Was hat mir mein Umfeld mitgegeben? Die Dinge aufzubrechen und erstmal einen Status quo zu schaffen, in dem dein Geist offen ist für eine positive Entwicklung. Mhm. Von dir selbst als Person, aber auch in Bezug auf deinen finanziellen Background. Ja, und das, was du willst, ist so ein Thema, wo ich sage, daran musst du arbeiten. Mach deinen Kopf frei, clean your mind. Ja, also das ist so für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn du anfangen willst, dein Leben finanziell positiv auszurichten. Aha. Der zweite Punkt ist, mach dich schlau zum Thema Investments. Mach dich schlau, was gibt's denn überhaupt am Markt und was davon ist eigentlich tatsächlich okay, was ist überhaupt nicht sexy, was ist ein Gebührenfresser, wo versucht man mich hier echt zu verarschen? Entschuldigung, wenn ich das so deutsch sage. Ich hoffe, das fliegt jetzt nicht raus irgendwie bei iTunes in deinem Podcast. Ja. Aber das ist so. Manchmal muss man die Dinge auch so aussprechen, wie sie von Menschen ausgenutzt werden da draußen. Lerne Investmentprodukte verschiedenster Kategorien kennen, mach dir ein Bild dazu und sieh, wo du abgezockt wirst.
Aber wie mache ich das? Weil die Leute sagen ja, aber es gibt ja so viel, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Hast du einen speziellen Buchtipp, Seminartipp? Was sollte man lesen, hören, außer deinem eigenen Podcast natürlich?
Wenn du, das mache ich gerade ein bisschen Werbung.
Bitte, hilft den Leuten, ja klar.
Also wenn du dir mein Buch kaufst oder mein Buch runterlädst, das ist umsonst, dieses Buch nicht auf den Kopf gefallen, was dir erstmal so zum Thema Clean Your Mind eine Menge Inspiration gibt, kriegst du automatisch die Option, dir dieses Thema Investment Guide zu kaufen. Das kostet 7 Euro, ist ein E-Book. Das habe ich komplett geschrieben aus meiner vieljährigen Erfahrung im Umgang mit Kunden aus meiner Zeit, als ich in der Bank noch selbst Verantwortung für Vertrieb hatte und wusste, wo werden die Menschen eigentlich entlang geführt, und habe da alle möglichen Finanzprodukte auseinandergenommen und meine persönliche Sicht auf die Dinge niedergeschrieben, welche lohnen sich zum heutigen Zeit und zur heutigen Zeit und warum und von welchen lässt du besser die Finger und warum. Das hat einfach den Hintergrund, dass wenn du mal wieder mit deinem Banker zusammensitzt, dass du dir auf Augenhöhe begegnen kannst und sofort durchschauen kannst, wenn der dir ein bestimmtes Produkt empfiehlt, was ist denn eigentlich dahinter? Warum steckt das dahinter? Und ist das überhaupt für dich ein glaubwürdiges Gespräch?
Okay, also dieses E-Book, das verlinkt mir das auch in den Shownotes auf alle Fälle. Okay. Das heißt, da bringe ich mich mal ein bisschen auf alle Fälle auch mal fachlich so ein bisschen auch auf den aktuellen Stand so ein Stück weit, ne?
Genau, das hilft dabei, zumindest erstmal eine richtige Schrittgeschwindigkeit aufzunehmen. So, und wer natürlich, und gern lasse ich dir auch meine E-Mail-Adresse da, auch wenn ich gelernt habe, dass das manchmal ein Fehler ist, weil dann zu viele E-Mails kommen, aber das nehme ich gern in Kauf. Wenn Menschen sagen, ich möchte anfangen mit Sparen und ich brauche jetzt auch jemanden an meiner Seite, der mir dabei hilft, mit einem guten Ansatz mein Vermögen entwickeln zu können und auch auf lange Sicht tatsächlich, ohne dass ich permanent abgezockt werde, hier ein gutes Vermögen auf langfristiger Basis baut. Da haben wir vor 2 Jahren für diese Kundschaft etwas entwickelt. Wir haben das, was wir Vermögensverwaltung für Superreiche nennen, wie wir das gebaut haben, haben wir nachgebildet, haben da einen Fondsmantel drumherum gebaut, weil das in Deutschland halt nicht anders geht. Ist also quasi eine Vermögensverwaltung auf Investmentbasis in Aktien mit in einem Fondsmantel als Fonds, ja, und den können unsere Kunden nutzen. Ist halt ein sehr exklusives Produkt, kannst du nicht kaufen bei jeder Bank, ja, deswegen hängen wir auch die Wertpapierkennnummer hier nicht rein, weil wir nicht wollen, dass irgendwelche Finanzvertriebe sich da auf dieses Produkt stürzen und dann rein und raus, wie man das so kennt. Ja, wir wollen hier echt keine Unruhe im Produkt haben. Deswegen sind wir sehr froh, dass wir da mit sehr, sehr exklusiven oder ein sehr, sehr exklusives Produkt haben, wo wir selbst die Hoheit haben, wer es haben darf und wer nicht. Aber der, der ernsthaft daran interessiert ist, ein langfristiges Vermögen sinnvoll aufzubauen, der kann da gerne auf uns zukommen. Wir helfen.
Wow, sehr cool. Dabei. Also das heißt, das ist also wirklich auch eine Möglichkeit für den kleinen Mann oder die kleine Frau, der jetzt seine 5.000 oder 10.000 Euro praktisch nur hat, in Anführungszeichen nur hat, da schon was zu machen.
Korrekt. Ja, das Ding ist auch sparplanfähig. Also die sagen, ich habe es dann lieber gern monatlich, die können das auch machen. Wir haben ein spezielles Team, was sich darum kümmert. Und dieses Team hilft auch dabei. Und das ist sehr, sehr spannend, ein Thema aufzugreifen, was bei vielen ein Hemmnis ist, nämlich überhaupt erstmal ein Kontomodell zu entwickeln im Sinne von, wie richte ich mich gedanklich eigentlich in Bezug auf meine Einkünfte ein? Was davon soll meinem Vermögensaufbau dienen und was nicht? Vielen Leuten fehlt dafür völlig der Überblick. Und dieses Team hilft dabei, überhaupt erstmal Ordnung ins Chaos zu bringen. Chaos in dem Sinne von Kontoauszug und welches Geld gebe ich wofür aus und ist das eigentlich sehr cool. Sinnvoll?
Also meine Lieben, ich kann euch nur den Blick in die Shownotes empfehlen. Schaut unbedingt rein. Wir haben dort unten den Podcast von Sven Lorenz, den Richtig Reich Podcast verlinkt. Wir haben den Link auf das E-Book, das ihr zum Thema Mindset auch mal von ihm eingenordet werdet, nicht nur von mir und dann auch außerdem das richtige finanzielle Know-how und Rüstzeug kriegt. Und vor allem findet ihr in den Shownotes die E-Mail-Adresse von dir, lieber Sven. Danke dir, dass du uns die auch gibst, weil dann könnt ihr bei Interesse den Sven auch kontaktieren, wenn ihr von dieser, wie ich finde, echt ziemlich coolen Möglichkeit Gebrauch machen wollt, euch über diesen sozusagen vermögensverwaltenden Fonds, dass ihr euch darüber mal informiert und da vielleicht diese Chance auch für euch nutzt. Das finde ich eine ziemlich coole Möglichkeit. Auch ich möchte dir gerne das letzte Wort hier in unserem Gespräch überlassen. Gibt es noch was du der Welt sagen willst? Wie kann man sonst mit dir vielleicht noch in Kontakt treten? Aber du hast eigentlich schon genügend Möglichkeiten jetzt auch genannt. Was willst du denn meinen Hörern noch mitgeben gerne?
Also bevor ich das tue, ich packe dir auch gern noch sozusagen die Kontaktdaten über die Fanpage bei Facebook mit rein. Und ansonsten, es ist nie zu spät anzufangen. Ja, also bitte lasst euch nie von irgendjemanden einreden, egal ob das der Aufbau eures Vermögens ist oder ob das die Arbeit an eurem Lebensmodell ist und an euren persönlichen Erfolgen ist. Glaubt nie anderen Menschen, die sozusagen euch permanent sagen, was nicht geht, sondern ihr seid die Gestalter eures Lebens. Und ich sehe das bei so vielen Menschen, die es geschafft haben und die heute ein Leben führen, wie sie es ein paar Jahre vorher noch nicht mehr erahnen konnten. Einfach, weil sie Ressentiments abgelegt haben, weil sie Vorurteile abgelegt haben und weil sie ihren eigenen Weg gegangen sind. Und da habt ihr mit Steffen einen Begleiter an der Hand, den es so aus meiner Sicht kein zweites Mal gibt. Und ihr könnt echt froh sein, hier mit ihm in einer Community zu arbeiten, die sich diesem Ziel verpflichtet hat. Und ich freue mich sehr, Steffen, dich kennengelernt zu haben. Danke für die Einladung in diesen Podcast. Und ich glaube, wir beide werden das ein oder andere in der Zukunft miteinander auf die Beine stellen. Zumindest habe ich da ein gutes Gefühl dabei, dass da für viele, viele Menschen eine ganze Menge Mehrwert entstehen kann. Sage danke, wünsche dir viel Erfolg mit deinen Themen und ja, bis bald.
Vielen Dank dir, lieber Sven. Danke, dass du die Gruppe bereichert hast. Und ja, wir werden da bestimmt einiges miteinander noch anstellen. Danke dir, mach's gut, bis bald. Dann gehst du mit, weil uns nichts halten kann.